Heute zu Gast der Co-Gründer des Payment-Giganten SumUp, Marc-Alexander Christ.
Wenn du das mal mit meiner Vergangenheit in der Immobilienbranche gleichsetzt, dann kaufst du ein Gebäude, baust das aus, machst überall schöne Inneneinrichtungen rein und kriegst danach Miete von dem Gebäude, in das du investiert hast. Und so ist das praktisch bei uns auch sehr vorhersehbar, wenn wir in Marketing investieren, wie viele Händler wir gewinnen, wie viel Umsatz denn diese Händler machen. Und so sind unsere Payback-Perioden einfach sehr, sehr klar und sehr, sehr vorhersehbar. Let's go! Go,
go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR Viewer präsentiert wird, ein Tool für unsere Kunden von OMR Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Vor kurzem habe ich in einem Podcast mit Sven Schmidt darüber spekuliert, welche deutschen Grown-Up-Firmen demnächst im DAX auftauchen könnten oder eines Tages DAX-Kandidaten wären. Und wir waren uns, glaube ich, einig, SumUp könnte so jemand sein. Seitdem versuche ich jemanden von SumUp natürlich hier in den Podcast reinzubekommen. Da gibt es zwei zentrale Gründerfiguren, den Daniel Klein und den Marc-Alexander Christ. Und der Marc-Alexander ist jetzt gleich hier und erzählt, wie sie dieses SumUp gebaut haben. SumUp, immer häufig zusammen erwähnt, die sind mittlerweile so groß, dass vor kurzem eine Finanzierungsrunde möglich war, wo Investoren denen fast 1 Milliarde geliehen haben. Also keine Kapitalerhöhung, wie sonst meistens der Fall ist, sondern da haben einfach die größten Namen im Markt, zum Teil Goldman Sachs, Bain und so, denen 1 Milliarde zur Verfügung gestellt für weiteres Wachstum, um auch alle weitere Firmen aufzukaufen. Das zeigt die Liga, in der die da gerade sind. Vor dieser letzten Finanzierungsrunde mit Fremdkapital gab es natürlich auch schon mal Runden mit Eigenkapital, das klassische Kapitalerhöhung, da sind auch schon hunderte von Millionen reingeflossen, also ganz, ganz Big Money Game. Die Firma dürfte mittlerweile rund 10 Milliarden oder mehr wert sein insgesamt, also diese DK-Korn-Liga, wo ganz wenig Firmen aus Deutschland überhaupt bislang reingekommen sind aus den letzten Jahren. Deswegen extrem interessant zu hören, wie haben sie es gemacht, was passiert da gerade, wo wollen sie hin, wer sind die Menschen dahinter. Doch bevor wir da jetzt ins Gespräch einsteigen, noch eine Sache zu unserem hauseigenen Unicorn, und zwar OMR Reviews. Also Unicorn ist natürlich deutlich übertrieben, aber wir sind da sehr optimistisch, dass die Firma echt immer weiter wächst. Es läuft super in den letzten Monaten. Unsere Software-Bewertungsplattform, wo echte Menschen Software bewerten, gibt es eine neue Kategorie, und zwar die Website-Builder-Kategorie. Wenn ihr einen Website-Builder, früher hätte man wahrscheinlich Homepage-Baukasten gesagt, benötigt und wissen wollt, welche Anbieter gibt es da, was kosten die, wer hat welche Features, wer passt besser zu wem, was sagen andere Menschen halt über die jeweiligen Produkte, dann könnt ihr bei uns informieren. Firmen, die da gelistet sind und die da ausführlich diskutiert werden, sind zum Beispiel Squarespace, Strato, ePages, Jimdo, Wix, also all die großen zentralen Namen für dieses Segment haben wir da online. Schaut rein, wenn es um Website-Builder geht, auch dann passt für euch OMR Reviews. Und jetzt kommt der Marc-Alexander Christ endlich. Auf geht's! Herzlich willkommen, Marc-Alexander Christ. Moin!
Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung.
SumUp ist schon sozusagen einer der deutschen Giganten im Digitalbusiness, muss man sagen. Also von der Bewertung her gibt es fast nichts wie euch, oder?
In der Tat, richtig. Als wir angefangen haben 2012, hieß das Ganze noch nicht Fintech, sondern wir waren im Payment Space unterwegs und haben uns dann wenige Jahre später festgestellt, dass es mit Fintech da einen relativ starken Zug in dem Themenbereich gibt und haben uns da eigentlich ganz gut aufgestellt, würde ich sagen.
Ja, also ich glaube, von der Firmenbewertung her ist nichts weit sichtbar, was aktuell größer ist im privaten Markt, außer vielleicht noch Celonis, oder?
Das mit der Bewertung ist immer ein interessantes Thema. Wir haben schon sehr lange kein Eigenkapital mehr gemacht. Deswegen ist die Bewertung immer mehr ein Ratespiel, je nachdem, mit wem man gerade so spricht.
Was kannst denn du zu diesem Ratespiel beitragen?
Wenig. eigentlich gar nicht. Das ist, ich bin immer wieder überrascht, was man zu dem Thema so lernen kann. Wir haben, wenn wir sagen, 350 Millionen Revenue dieses Jahr und sind eher so auf 70-80% Wachstum ins nächste Jahr. Und da kann sich dann jeder die Bewertung ausdenken, die er gerne möchte.
Also aber sagen wir mal so branchenüblich, wenn man jetzt mal so guckt, im Fintech-Bereich, ne? Oder nehmen wir mal, was denn mit der Square, nehmen wir den Square-Multiple, ist das denn legitim, den vielleicht anzulegen, zu gucken, was die für einen Umsatz haben, was die für eine Bewertung gerade haben?
Die sind uns auf jeden Fall ähnlich, würde ich mal sagen, was das Geschäftsmodell angeht. Natürlich sind die deutlich größer insgesamt und sind aber dafür eher USA-lastig und haben relativ wenig international, während wir praktisch durch 34 Länder durch die Welt erobern.
Also ist so eine Bewertung von, sagen wir mal, Faktor 30, 40 auf den Umsatz, ist jetzt nicht verrückt, oder?
Du siehst, mit diesem Bewertungsthema tue ich mich immer ein bisschen schwer.
Wir sind jetzt auch wirklich ganz sofort, ganz brutal hart eingestiegen.
Das ist kein Problem, da kann ich gut mit umgehen. Aber das Problem ist, was auch immer ich sagen würde, wäre im Zweifelsfall falsch. Deswegen sage ich da lieber nichts.
Okay. Aber also, dann sagen wir mal so, ich gehe mal davon aus und glaube, das ist nicht zu Unrecht, dass ihr eines der höchst bewerteten deutschen Digitalunternehmen überhaupt seid. Und da würdest du mir jetzt wahrscheinlich auch nicht widersprechen, ne?
Da würde ich dir wahrscheinlich nicht widersprechen, außer dass mit dem Deutschen tun wir uns auch immer ein bisschen schwer, weil wir eigentlich ein englisches Startup sind. Wir kommen nur immer schnell in die deutsche Ecke, weil mein Mitgründer und ich beide aus Deutschland kommen, sind aber sonst eigentlich offiziell headquartered in London und eher ein englisches oder europäisches Startup.
Ich glaube, auch da wird
globales.
Auch da wird das Geld selbe gelten. Also auch da werdet ihr, glaube ich, eines der Top 10 europäischen Startups. Nach der Bewertung sowieso. Deswegen mal kurz, wie kommen zwei deutsche Typen dazu, eine Firma dieser Art in London anzusiedeln? Fangen wir mal so ein bisschen vorne an. Du bist mal Investmentbanker gewesen. Ich nehme an, davor dann BWL-Student wahrscheinlich oder VWL-Student. Und wie ging dann die Reise los?
Genau, also zu mir. Ich habe mein Studium 2002 abgeschlossen. Wie man am Datum schon merkt, da war die Dotcom-Bubble gerade geplatzt. Und hat es auch an unsere Uni eigentlich in Maastricht noch nicht wirklich geschafft. Woraufhin ich dann eigentlich die harte Wahl habe, ob man Banker oder Berater wird. Und mich hat es mehr zum Banker getrieben. Habe dann Immobilieninvestments gemacht, war dann bei JP Morgan. Und habe auch Immobilienverbriefung gemacht, was auch ein sehr schönes Schlagwort ist, wenn man sich ein bisschen mit der Finanzszene beschäftigt. Was ja dann 2008 aufgehört hat, mehr oder weniger als Geschäftsmodell. Und dann habe ich praktisch gekündigt. Und habe mir überlegt, was ich als nächstes mache und habe erstmal fast 2 Jahre Urlaub gemacht, bis ein guter Freund mir sagte, komm mal nach Berlin, da ist ein Startup, die sind auch schon live und hat mir 2 Links geschickt, eins von CityDeal und eins von Groupon. Ich habe mir 2 Webseiten angeguckt, die überraschend gleich aussahen und konnte aber nicht ausmachen, was das für 2 unterschiedliche oder gleiche Firmen waren und polterte so in das frisch gelaunchte CityDeal, so ungefähr 1 Woche nach Launch im Januar 2010. Und habe dann relativ schnell gesehen, was für eine verrückte Welt diese Startup-Welt ist. Natürlich war CityDeal jetzt nicht das repräsentativste Startup, das wir nach 4 Monaten an Andrew Mason von Groupon verkauft haben. Aber das war auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Einstieg in die Branche.
Okay, und dann hast du es eine Weile gemacht?
Ein halbes Jahr oder sowas, oder 8 Monate. Aber ich würde mal sagen, ich habe auf jeden Fall alle Learnings mitgenommen, die CityDeal-Gründer auch mitgenommen haben in den folgenden 2 Jahren.
Und wie ging es dann weiter?
Dann habe ich offensichtlich gedacht, dass alles im Internet aus Gold ist. Und habe gedacht, super, das machen wir nochmal und habe dann ein kleines Mode-Startup gemacht. Es ist doch nicht alles so einfach im Internet, wie man denkt. Und das hat eine kleine Holzbringfinanzierung. Das haben wir aber innerhalb von einem Jahr praktisch wieder aufgrund von Mangel von Erfolg praktisch abgewickelt. Und habe mir dann gedacht, okay, jetzt springst du nicht auf das nächstbeste Thema, sondern machst wirklich eine Longlist, Shortlist und überlegst dir, was hier der Wachstumsmarkt ist. Bin dann mal mit Gründer Daniel in die Arme gelaufen, der die Idee zu SumUp hatte, woraufhin alle meine Vorsätze über Marktanalyse und sowas aus dem Fenster waren und ich praktisch über Nacht mit dem Daniel angefangen habe, SumUp zu bauen.
Und wo kam die Idee her? Also SumUp, habt ihr das irgendwo gesehen oder hat der Daniel das irgendwo gesehen oder war das irgendwie?
Das hat der Daniel ist ja ein bisschen der deutsche Payment-Papst, der hat früher Moneybooker Skrill gegründet. Was heute ja Paysafe ist, eins der erfolgreichsten Payment-Unternehmen. Und dadurch war der relativ nah am Payment-Markt dran und hat schon viel Know-how mitgebracht und natürlich dadurch einen Blick auf diese Entwicklung gehabt.
Und ihr wart ohnehin befreundet und habt ihr dich einfach angesprochen? Oder wie kamst du an den Daniel?
Wir hatten viele gemeinsame Freunde. Die Familie Vollmann ist da recht zentral.
Vollmann heißt der Christian Vollmann?
Chris, genau.
Die hatten wir ja, glaube ich, nicht im Podcast, aber Gründer von unter anderem früher mal iLove und irgendwie Nachbarn.de und so, ne? Also auch
mein Video, genau.
Mein Video,
einmal,
genau.
Einmal die halbe deutsche Startup-Szene.
Genau, okay. Und der hat euch verknüpft und dann habt ihr losgelegt.
Genau so ist es.
Und dann werdet euch als erstes, wer waren die Glücklichen, die euch dann damals, glaube ich, 2012 war das, zuerst Geld gegeben hat?
Das waren die üblichen Verdächtigen. Das war B2V, Tengelmann, Shortcut und der Klaus Hommels.
Klaus Hommels, okay. Das heißt, die Holzbrink-Kollegen, die hatten eure Designfirma oder deine Designfirma vorher finanziert, aber dann bei SumUp, da hatten sie keinen Bock mehr.
Ja, die hatten, na gut, wir hatten ja gerade erst das Geld verloren von Holzbrink. Die haben sich den Markt angeguckt und haben dann in unsere Wettbewerber Pelevon investiert und kamen aber dann über einen Merger 2016 in die Familie. Und sind, glaube ich, auch einer unserer favorisierten Investoren.
Okay, das heißt irgendwie, ihr habt dann, sag mal, was ja damals schon klar war, es ist kein einfaches Thema, weil ihr macht ja am Ende auch Hardware und es war ja jetzt irgendwie eigentlich nicht das, was so zeitgemäß rein softwarebasiert war, ne?
Genau so ist es. Also Hardware ist eine starke Komponente, was natürlich echt schwierig ist, da einmal reinzukommen. Aber wenn man es dann praktisch einmal geknackt hat, ist es ein krasser Competitive Advantage, wenn man das richtig macht.
Und wo habt ihr dann so die Early Traction hergehabt? Also wer waren die Ersten, die sozusagen eure Hardware genutzt haben?
Kleine Merchants insgesamt. Also wir hatten eigentlich die Idee, Österreich und Irland als Testmärkte zu launchen und dann mit den Learnings Deutschland und England aufzumachen. Aber wie das so läuft bei so einem Launch, dauert alles länger. Daraufhin haben wir die vier Märkte gleichzeitig gelauncht und haben dann wirklich den Longtail von Merchants in allen vier Märkten ziemlich gleichzeitig angegriffen. Das sind praktisch alles, wir richten uns an kleine Händler. Und um da eigentlich noch genauer zu sein, ist nicht mal kleine Händler, sondern wirklich so Mikro- und Nano-Händler. Also 70% unserer Händler sind praktisch ein Mann, ein Frau Betriebe, die praktisch wirklich die Kleinsten der Kleinsten ihren Kunden irgendwas Gutes tun wollen. Und die wollen wir wirklich unterstützen.
Und die können dann, also da kann man dann dank euch mit Karte bezahlen?
Da kann man dann dank uns mit Karte bezahlen. Also als wir angefangen haben 2012, würde ich sagen, war das noch relativ schwierig für kleine Händler überhaupt Karten zu akzeptieren. Und das haben wir dann einfach stark erleichtert mit unserem Produktangebot, so dass wir da heutzutage 3 Millionen Händler auf der Plattform haben, die gerne mit uns Kartenzahlung akzeptieren.
Und ist die größte Berufsgruppe Taxifahrer?
Das ist immer das Einfachste zu erklären. Das ist aber nicht die größte Gruppe. Das würde ich mal sagen, ist überhaupt nicht so relevant. Es sind 4-5% der Händler und vielleicht 2-3% des Umsatzes.
Und wer sind die Größten?
Es geht durch die Bank weg. Also wir sind da inzwischen, es ist nicht so, dass wir einen riesen Merchant-Typ als Konzentration haben, sondern uns wirklich an die Kleinsten wenden. Das heißt, es geht über die gesamte Bandbreite von Retailern, über Cafés, Restaurants, natürlich alles, was irgendwo mobil ist. Wir sind natürlich auch sehr stark in saisonalen Geschäften auf unserer Kostenstruktur und so weiter praktisch. Aber jeder, der irgendwie Karten akzeptieren möchte und weniger als 10.000 Euro im Monat Transaktionsvolumen macht, ist eigentlich per Default unser Kunde. Und dann haben wir natürlich auch eine ganze Reihe, die unsere Technologie mögen, die auch noch ein bisschen größer sind.
Okay. Und wenn ich jetzt sowas immer höre, dann hätte ich in der Startphase gedacht, Mensch, das wird ziemlich schwierig für die. Hardware ist das eine, das andere ist, so kleine Händler zu erschließen. Das ist ja irgendwie total teuer, weil man kann die nicht so einfach erreichen, man muss die dann irgendwie überzeugen, im Zweifel dann auch anlernen. Und das alles tut man, das kostet viel Geld, die vertrieblich sozusagen aufzugabeln. Und dann hat man mit denen immer so kleine Umsätze, weil die halt nur so wenig auch Geld verdienen. Ist natürlich auch euer Umsatz dann daran nicht so groß. Also es hätte nach so einer Formel ausgesehen, wo alle gesagt hätten, inklusive mir, oh, schwierig, da diese berühmten Economics des Geschäftsmodells irgendwie so hinzubekommen, dass es funktioniert. Aber es hat euch nicht abgeschreckt.
Ja, genau so ist es. Also der Gedanke war schon immer, dass du das recht groß machen musst, um praktisch Fixkosten auf eine maximale Anzahl von kleinen Händlern zu verteilen. Aber wir haben in der Tat auch, ich kam ja von Groupon damit angefangen, Direktvertrieb zu machen und zu den Händlern direkt hinzugehen, die praktisch face-to-face zu konvertieren. Das hat auch sehr gut funktioniert, aber die Unit Economics waren natürlich unterirdisch, weil wenn du erstmal einen Mensch losschickst, der ein Gehalt und ein Auto und ein iPad und ein Telefon und so weiter bezahlt werden muss, dann funktioniert das natürlich vorne und hinten nicht. Und so haben wir relativ früh, ich würde mal sagen, nach so 4-5 Monaten festgestellt, dass das nicht der richtige Weg ist und dass wir einen Weg finden müssen, wie wir die Händler mehr über Marketing gewinnen können. Und ich glaube, wir sind heutzutage eine der stärksten B2B-Marketing-Firmen, wo wir jeden Tag mehrere tausend Händler für uns gewinnen, einfach durch traditionelles Online-Marketing und Ähnliches, und haben da einen starken Fokus auf Unit Economics gesetzt, haben Payback-Perioden als unsere Hauptmetrik gefunden und haben da wirklich lange dran rumgeschleift, bis das funktioniert hat.
Und was kostet jetzt so ein Merchant, so ein kleinen Händler, ja, Merchant ist ja auch, aber so einen Händler auf die Plattform zu bekommen?
Ja, das hängt sehr, also wir gucken uns das weniger auf den einzelnen kleinen Händler an, weil wir einfach auch von der Natur des Geschäfts her viele saisonale, infrequent und so weiter Händler haben. Das heißt, wir gucken uns das mehr als Kohorten an und sagen, wir geben jetzt im Januar 1 Million aus und zielen darauf ab, innerhalb von 18 Monaten diese Million wieder zurückverdient zu haben.
Okay, okay.
Also das ist so die Payback-Periodenlogik, weil Payment ein sehr, sehr attraktives Geschäftsmodell ist. Du hast praktisch nett wachsende Kohorten. Das heißt, du hast keinen Churn, wie du es aus dem SaaS-Business kennst, sondern weil praktisch mehr Kartenzahlungen, Inflation und so weiter, ist praktisch die Revenue, die du aus der Kohorte rausholst, steigt über Zeit. Das heißt, selbst die Kohorten, die wir von 2012-13 haben, sind immer noch recht stabil beziehungsweise wachsen leicht an. Und dadurch hast du praktisch eine unendliche Annuität aus diesen Kohorten raus.
Warum ist da so wenig Churn? Ich meine, auch da gibt es ja Wettbewerb. Man könnte doch sich vorstellen, dass halt so kleinere Händler sich sehr genau angucken, was müssen sie sozusagen von der Transaktion an den jeweiligen Providern, also an euch, abgeben. Und wenn das ohnehin so wenig Geld ist, was sie dann da nachher verdienen, dann ist natürlich da die Sensibilität wahrscheinlich auch hoch. Und dann stelle ich mir vor, dass die da auch irgendwie relativ intensiv durchwechseln und sagen, okay, die Typen von irgendwie SumUp wollen jetzt irgendwie so viel haben, aber die von Square nur so viel oder die von Payleven nur so viel, dass da irgendwie viel sozusagen Wettbewerb herrscht.
Also jetzt machst du gleich 3 Fragen in einer auf, mehr oder weniger. Also einmal so, dass wir von der Kostenstruktur her sind wir praktisch ein Zehntel von dem, was ein traditioneller Anbieter nimmt, um dich in dem Segment covern zu können. Das heißt, wir sind da schon um ein Vielfaches preiswerter als ein traditioneller Anbieter. Und dann haben wir einfach eine gute Lösung, ein NPS von Merchants von 65 oder sowas. Das heißt, da ist der Drang zum Wechseln gar nicht so gegeben. Die Frage ist, wie oft hast du in letzter Zeit deinen Telefonvertrag von der Telekom zu Vodafone gewechselt? Wahrscheinlich
selten.
Selten bis gar nicht.
Also ich bin bei Vodafone, bleibe da auch.
Okay, ja. Keine Schleichwerbung eingeschoben.
Ja, genau.
Ich finde ja O2 viel besser. Aber das ist die Realität. Gleichzeitig ist natürlich bekannt, dass in diesem kleinen Kleinsthändlermarkt hast du natürlich großen Merchant Churn. Das heißt, da sterben schon jedes Jahr 15-20% der Merchants weg, also nicht nur bei SumUp, sondern generell einfach in der Branche. Wie mir ein Gründer von einer befreundeten iPad-Kasse mal erklärt hat, in Deutschland haben wir 200.000 Restaurants, davon machen 50.000 auf jedes Jahr und 50.000 zu jedes Jahr, um mal den unterliegenden Markt zu verstehen. Jetzt ist aber bei uns so, dass wir natürlich sind unsere Merchants viel besser und schon ein bisschen weniger als der Durchschnitt, aber die machen auch schon immer mal zu. Aber die überlebenden Merchants machen dann mehr Umsatz als im Vorjahr und gleichen praktisch so den Churn des anderen Merchants aus. Das heißt, wir haben zwar Merchant Churn, aber wir haben keinen Revenue Churn.
Okay. Ah, okay. Okay. Und das war euch alles auch vorab so klar?
Natürlich.
Okay.
Also uns war schon klar, dass wenn du einmal mit Payments irgendwo drin bist, tendenziell die Payment-Streams wachsen. Das heißt also, wo das natürlich ganz krass gegeben war, wenn du dir den Online-Space anguckst, wo einfach ein Riesenwachstum in dem Markt in sich selber ist. Also wenn du dir den Payment-Markt insgesamt anguckst, wächst der inhärent irgendwie 15-18%, je nach Statistik, year over year. Das heißt, selbst wenn du nur im Durchschnitt wächst, hast du praktisch so viel Wachstum in sich selber. Und das sind natürlich einmal neue Merchants, die anfangen, Payment zu akzeptieren, aber auch einfach nur die Cash-to-Card-Conversion von den Merchants und natürlich die Merchants, die ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln.
Was kosten eigentlich diese Geräte, die ihr da nutzt? Also ist das ein Kostenfaktor oder diese Hardware, oder ist das mittlerweile irgendwie ein paar Cent, das Ding herzustellen?
Nee, das ist schon noch teurer. Die kosten, würde man sagen, je nach Modell 50-100 Euro kosten die schon.
Eine Herstellung, wirklich?
Ja, ja. Mhm. Das ist ja, unsere Kartenleser sind hier genauso wie ein normales Terminal. Also wenn das Ingenico und Verifone die herstellen, dann kosten die halt 400, 500, 600 Euro. Und die Technologie, die wir nutzen, ist natürlich smarter, aber hat die gleichen Sicherheitsstandards und so weiter. Das heißt, so mit ein paar Cent kommen wir da nicht hin.
Und die werden in Asien gemacht, nehme ich an?
Wir produzieren inzwischen auf der ganzen Welt. Also wir haben Fabriken in Asien, Osteuropa, Brasilien. Das einmal quer durch die Welt, je nach Modell. Das ist die letzte, also die letzte Generation, das Solo, machen wir in einer Fabrik in China, wo auch die iPhones hergestellt werden. Das ist sehr lustig. Da läufst du rein, dann hast du links 5 Hallen, die iPhones machen, und dann rechts eine Halle, die SumUp macht.
Und von diesen Geräten, wie viele habt ihr da mittlerweile hergestellt? Also wie viele, du hast ja gerade die Kundenzahl genannt, die müssen ja logischerweise alle eins haben, aber wie viele gibt es generell so im Markt?
Da haben wir aufgehört zu zählen.
Wir reden das von 20, 30 Millionen?
Ja, nicht ganz so viel. Also ich würde mal sagen, wenn wir 3 Millionen Händler haben, werden wir wahrscheinlich 2 bis 3 Mal so viele Geräte haben.
Okay.
Einfach aus der Natur her, dass der Händler, die Händler sind ja einfach, also wenn du Eis verkaufst und ich ein Skilehrer bin, dann sind wir im Durchschnitt ja jeder ein halbes Jahr nicht am Start, aber im Durchschnitt dann praktisch ein Händler, der jeden Monat irgendwie Transaktionen macht.
Okay, aber 2 Geräte am Ende.
Genau.
Mhm. Und wie ging denn euer Wachstum? Also was waren sozusagen die größten Milestones in den letzten Jahren? Also ich meine, die Reise ist schon lang. Irgendwann kam halt der Merger mit Payleven, da sagen vielleicht ein paar Worte zu, aber was waren so die wichtigsten Eckdaten außer diesem Merger?
Also eine gute Sache, womit man mal anfangen kann als junges Startup, ist Product Market Fit. Wenn du dich an die erste Generation unseres Kartenlesers erinnerst, das war so ein Schwarzer mit dem Kopfhörer, den du über die Kopfhörerbuchse praktisch ans iPad oder ans Telefon geschlossen hast. Mhm. Das war ein wunderschöner Kartenleser. Mit dem hatten wir in erster Linie in Deutschland Erfolg, weil Visa uns nicht erlaubt hat, damit Kartenzahlung zu akzeptieren. Mhm. Die haben sich praktisch damit hinter versteckt, dass sie eine PIN-Eingabe haben wollten. Und daraufhin konnte dieser tolle Kartenleser Mastercard und deutsche EC-Karten akzeptieren. Was natürlich ein riesen Value Proposition war. Für Deutschland ging es noch, weil das irgendwie 85% der Karten war. Aber für ein paar der anderen Märkte hat man da eigentlich nur jede zweite Karte akzeptiert. Das heißt, so richtig Product Market Fit haben wir erst 2014 praktisch hinbekommen, als wir den PIN-Plus-Kartenleser gelauncht haben, der praktisch alle Karten akzeptiert hat. Und so haben wir gut geraced 2012, 13 und dann war 14, 15, würde ich mal sagen, war schon eher der Überlebenskampf ein, zwei Jahre. Und da sind wir dann rausgekommen durch den Merger mit Payleven, praktisch der unser Rocket-Marktbegleiter, der uns wirklich erstmal in der Größe wieder deutlich nach vorne katapultiert hat gegenüber dem Rest des Marktes und uns auch praktisch in die Profitabilität getragen hat. Das heißt, ab 2016 waren wir praktisch in der Lage, unsere Betriebskosten selber zu tragen und waren so ein bisschen unabhängiger von Investoren.
Okay. Und dann kam irgendwann eine richtige Wachstumswelle?
Dann haben wir mit der Sicherheit kann man natürlich viel ganz anders agieren. Und dann haben wir wieder deutlich mehr in Wachstum investiert und waren natürlich dann auch nicht mehr Break-Even und positiv, wenn man Marketing groß hochschraubt. Und haben dann praktisch 17 ging es noch relativ ruhig los, weil wenn man erstmal 2, 3 Jahre praktisch so vor sich hin gearbeitet hat, muss man auch dem ganzen Team erklären, dass jetzt der Wind aus einer anderen Richtung bläst und dass jetzt hier Skalieren angesagt ist und dann Leute aufzubauen und zu wachsen. Hat einen Moment gedauert, aber ich würde mal sagen, seit 2018, 19 sind wir auf einem ziemlich verrückten Wachstumstrajectory. Also wenn ich mir jetzt heute gegenüber vor 5 Jahren haben wir uns, glaube ich, verzwanzigfacht. Also Umsatz und Händlern und sowas.
Und wo kam dann dieser letzte Kick, der jetzt in diese eingangs besprochene Liga geführt hat, wo kam der wohl her?
Ich glaube, der kam daher, dass man einfach die ganzen Prozesse und das ganze Produkt endlich mal fertig hatte und auch praktisch genug Kapital hatte, um damit richtig zu walten und zu investieren.
Okay, das heißt, die Produktentwicklung, kann man dann sagen, hat dann fast irgendwie 6, 7 Jahre am Ende gedauert.
Nee, das hat auch 2014 schon funktioniert. Aber du musst halt immer, das ist ein ewiges Feilen zwischen, wie macht das Onboarding immer besser, wie connectet sich der Kartenleser immer einfacher mit dem Device, wie kriegst du die Händler dazu, das möglichst schnell zu aktivieren, und da wird man einfach jeden Tag 1% besser.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen, Orientierungs-, Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit Q, liquid.de/OMR. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast.
Würdest du sagen, dass sozusagen die Innovationshöhe besonders war, oder war das am Ende eher ein Execution-Fundraising-Marketing-Game? Oder war es schon auch irgendwie eine neue Idee zu sagen, okay, ihr könnt hier eure Smartphones und irgendwie mit unserem Lesegerät kombinieren, dann geht das?
Wir waren da schon in einer komplett anderen Liga. Also damit das Geschäft so funktioniert, das ist ja die, ich sage immer, Payment war eigentlich, als wir angefangen haben, war Payment ein richtiges Luxusgut und richtig teuer für den kleinen Händler, um das zu akzeptieren. Und mit uns ist es einfach deutlich preiswerter geworden. Also jetzt, wenn du die traditionellen Incumbents anguckst, die brauchen eigentlich das Zehnfache von unserem Durchschnittshändler an Umsatz, um den überhaupt profitabel bedienen zu können. Was natürlich dazu führt, dass kleine Händler einfach viel zu viel immer bezahlt haben und Kartenzahlung einfach sehr, sehr teuer war und deswegen keiner Kartenzahlung akzeptieren wollte. Und zwar vor allen Dingen kompliziert und lästig. Und mit uns wird es einfach sehr einfach und sehr, sehr lange fluent.
Das heißt,
Kartenzahlen zu akzeptieren.
Die Wertschöpfung oder der Grund eures Erfolgs ist dann auch wirklich auch schon einfach am Anfang stand eine gute Idee oder eine Innovation, sowas zu machen. Das hat euch dann sehr weit getragen, während die anderen Execution-Themen eher so, waren auch okay, aber waren nicht entscheidend für den Erfolg.
Das war schon eine Kombination von beiden. Also du hast praktisch ein komplett neues Marktsegment aufgemacht und hast das dann deutlich besser gemacht als die anderen Player, die auch dieses Marktsegment gefunden haben.
War der denn in irgendeiner Form inspiriert von Square?
Überhaupt nicht. Ich war total überrascht, als ich die irgendwann gesehen habe.
Ernsthaft? Du verarschst mich.
Nein, natürlich nicht.
Okay.
Man hat, also es ist offensichtlich, wenn man im Segment unterwegs ist, dass man mich anguckt, was auf der Welt sonst noch so passiert.
Aha. Wann wurden denn die gegründet? Das habe ich jetzt gar nicht parat.
Ich glaube, das weiß ich auch nicht genau, aber schon lange vor uns. Also ich würde mal sagen 2008 oder 2009 oder sowas.
Okay, das heißt, 5 Jahre vor uns. Ihr hattet die gesehen und wusstet, was da geht und habt euch das angeschaut. Okay, verstehe. Und ist es bis heute für euch so, dass ihr das, also ich meine, die sorgen ja auch dafür, dass so viel, also glaube ich, dass auch, ja, die Bewertungen so sind, wie sie sind, dass der ganze Sektor so heiß ist, weil man da sehen kann, was möglich ist. Das ist ja eine unfassbare Erfolgsfirma. Also da reden wir von ja irgendwie 100 Milliarden plus mittlerweile. Ist das für euch ein bisschen Katalysator?
Was meinst du mit Katalysator? Ich meine, wir bewegen uns ja selber schon in die Richtung. Oder meinst du auf der Investoren- oder Kapitalseite?
Generell, also auch, dass sie sozusagen den Markt evangelisieren, dass die irgendwie allen, ja, euch auch selber vielleicht am Ende selber Mut gemacht haben, weiter da dran zu bleiben in den etwas schwierigeren Zeiten, weil das da immer ging.
Ja, ich glaube, wir sind ja schon im anderen Markt. Also wenn du die Amerika anguckst, da ist Kartenzahlung schon noch eine ganz andere, sagen wir, ganz andere Utility, als das in Europa der Fall ist. Also in Amerika musst du keinem erklären, dass es eine gute Sache ist, Kartenzahlung zu akzeptieren, während du hier selbst im Jahre 2021 noch öfter mal Merchants triffst, denen man erklären muss, dass es eine gute Idee ist und dass sie mehr Umsatz machen werden damit.
Wobei dann ist das, ich kenne immer noch Taxifahrer, die, glaube ich, irgendwie gerne Kartenzahlung vermeiden aus anderen Gründen.
Ich glaube, das mit dem Schwarzgeld ist das Hauptproblem für unsere Branche.
Ist es so?
Also sagen wir so, das ist der einzige vernünftige, das ist falsch, das ist kein vernünftiges Argument, aber das Einzige, was ich verstehe.
Aber dem kommt man immer besser, also ich meine, am Ende tut ihr sogar was Gutes denn für den Steuerzahler, wenn ihr das immer weiter ausmerzt.
Genau so ist es.
Wurde euch das schon mal gedankt?
Puh, Gedankt von wem? Ich habe jetzt noch nicht den Finanzminister gesehen, der gesagt hat, vielen Dank, Marc, endlich haben wir das Schwarzgeld ein bisschen im Griff. Aber wobei wir profitieren da schon sehr von. Also in Italien zum Beispiel wird das sukzessiv praktisch Schwarzgeld bekämpft und da werden immer mehr Regularien eingeführt, die das schwerer machen. Und da gibt es auch praktisch Steuervorteile, wenn du Zahlungen mit Karte annimmst. Und da sehen wir dann immer, je nachdem, was gerade eingeführt ist, sehen wir einen ganz schönen Spike. Also vor 2 Jahren zum Beispiel, weiß ich gar nicht ganz genau, was die Regelung war, aber Ärzte mussten praktisch Kartenzahlungen akzeptieren, um irgendwelche Steuervorteile zu bekommen. Und da haben wir einen riesen Pop in italienischen Ärzten gesehen, 1-2 Quartale.
Also als ich dich gerade gefragt habe nach besonderen Momenten, wo es stark gewachsen ist, da dachte ich genau an solche Sachen. Also so, ne, dieses Beispiel, was du gerade aus Italien beschrieben hast, oder halt auch, dass ihr auf einmal große Kooperationen gemacht habt. Irgendwie, da gab es 2015 offensichtlich einen mit der Sparkasse und auf einmal hattet ihr dann möglicherweise 75.000 neue Firmenkunden, zumindest konnte man das so lesen, die euch da zugänglich wurden. Also es war dann schon so, dass irgendwie besondere Kooperationen also euch getrieben haben.
Die Kooperation machen wir natürlich immer gerne, weil da wir praktisch unseren Partnern weiterhelfen, aber der Großteil unseres Wachstums kommt wirklich aus eigener Kraft. Da gibt's immer mal ein paar Staaten, die uns irgendwie unter die Arme greifen, wie in Italien, aber der Großteil ist wirklich direkte Kundenakquise von uns selber.
Okay. Ich meine, ihr habt ja am Anfang auch, deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass Taxifahrer oder so nicht so eine große Relevanz für euch haben als Kundensegment. Ihr habt ja bewusst auch irgendwie in der MyTaxi-Zeit damals noch am Anfang, meine ich zumindest, habt ihr so bewusst ja versucht, glaube ich, Taxifahrer in so einer Kooperation mit MyTaxi zu targeten. Kann das sein?
Das haben wir auch gemacht. Also wir haben mehrere tausend Kooperationen quer durch die Welt mit Partnern wie der Sparkasse oder MyTaxi. Weil das natürlich immer erstmal einmal hilft, eine große Kundengruppe anzusprechen und weil natürlich auch für eine 2015 noch unbekanntere Firma irgendwie die Schutzmarke Sparkasse oder Schutzmarke MyTaxi dem Händler ein bisschen mehr Vertrauen noch mit auf den Weg gibt.
Aber macht ihr denn so eine Ansprache dann auch one-on-one mit den Kunden? Ich meine, das kann doch nicht sich irgendwie rechnen. Also, oder zumindest nicht kurz, du hast ja schon beschrieben, aber nicht kurzfristig. Also, wie ist das Onboarding? Also, am Ende doch komplett digital, oder nicht?
Komplett digital, genau. One-on-one lohnt sich eigentlich, wenn das anfängt, lohnt sich eigentlich schon immer nicht.
Genau. Also, das heißt, ihr habt irgendwie, ihr definiert ein Kundensegment und dann schaltet ihr da irgendwelche, Performance-Anzeigen bei Google und bei Facebook und dann hofft ihr, dass die Leute in euren Funnel einsteigen.
Genau so ist. Also wir haben praktisch eine ganze Reihe von Kanälen. Also der größte ist immer noch in der Tat Performance Marketing, wie du gesagt hast. Und dann haben wir noch, wir verkaufen noch in Retail. Das heißt, du kannst in den Mediamarkt oder Saturn oder sowas oder Metro reinlaufen, dir praktisch da einen Kartenleser kaufen. Das ist ein ganz, ganz gutes Segment. Und dann haben wir praktisch noch diesen ganzen Partnerschaftssektor, wo wir einmal erstmal Integrationen machen in andere Player. Das heißt, wenn du eine iPad-Kasse hast, oder irgendeine vertikale Handwerkerlösung oder sowas in der Richtung und da drin Payment anbieten möchtest, dann ist eigentlich SumUp meistens der Default Payment-Partner. Das heißt, du integrierst dann aber den Kartenleser und wickelst die Zahlungen ab und machst aber das ganze Reporting und so weiter auf deiner Seite für die kleinen Händler. Oder haben also Vertriebspartnerschaften wie mit den Sparkassen, MyTaxi und sowas, wo jemand irgendwie Zugang zu kleinen Händlern hat und denen irgendwie noch einen Kartenleser dazu verkaufen möchte.
Aber gefühlt habt ihr jetzt da irgendwie dann alles durchgearbeitet oder fehlt euch noch ein Segment, wo du sagst, das ist besonders schwer zugänglich oder da zielen wir jetzt aktuell drauf, da müsst ihr noch besser werden?
Ich glaube, wir sind in diesem ganzen Longtail sind wir schon recht gut. Also da haben wir die Segmente ganz gut durchgearbeitet. Vielleicht kann ich da nochmal zwei, drei Sachen sagen zu der Gesamtentwicklung der Firma, weil wir haben uns die ersten 7, 8 Jahre stark auf Payment konzentriert und gesagt haben, hier Payment is the way to go. Beziehungsweise falsch, 2012 haben wir angefangen, haben gesagt, wir machen das gesamte Service-Portfolio für kleine Händler und haben dann aber recht schnell festgestellt, dass das praktisch das SAP für den kleinen Händler zu werden ein recht dickes Brett ist und haben uns dann auf Payment konzentriert als den kleinsten gemeinsamen Nenner, den alle Händler irgendwie in kommen haben. Und haben jetzt praktisch nach 7, 8 Jahren, waren wir dann an einem Punkt, wo wir praktisch das Hauptgeschäftsmodell geknackt haben und da wirklich guten Wachstum sahen, dass wir dann angefangen haben, mehr in das ganze Ökosystem zu investieren und bieten heute praktisch einmal eine ganze Software-as-a-Service-Platte an zwischen iPad-Kassen, Online-Store, Invoicing-Accounting, Vouchers und sowas in der Horizontalen praktisch und gehen dann aber auch noch vertikal tiefer in Finanzdienstleistungen rein. Das heißt, wir bieten dem Händler auch eine Debitkarte und dazugehörigen Account mit einer IBAN, um praktisch so mehr und mehr auch in den Financial Service Sektor reinzugehen.
Okay, wer sind denn da eure Wettbewerber aktuell, würdest du sagen?
In welchem Sektor?
Also,
das ist ja, du hast ja, sagen wir so, für Kassen ist das hier in Deutschland wahrscheinlich Orderbird und Gastrofix, wobei wir tendenziell in Europa die größte iPad-Kasse sind, was das angeht. Für einen Online-Store ist es schwierig, Shopify zu ignorieren. Die liegen doch noch um einiges vor uns, was das angeht. Im Invoicing-Bereich gibt es Invoice2Go, Bill.com, gibt es auch einen ganzen Sack voller Player. Und ich glaube, so in der Bankenwelt gibt es die Deutsche Bank und die Commerzbank hier in Deutschland, die kleinen Händlern irgendwo einen Account anbieten.
Aber das heißt, diese Kombination von mehreren Dingen, das, ich meine, in China gibt es ja auch. Ich meine, dass man eine Alipay oder WeChat Pay und so, die machen das ja, glaube ich, in der ähnlichen Form wie ihr. Aber sowas gibt es jetzt hier außer euch in der Form nicht.
In der Breite eigentlich nicht, nein.
Und Square macht es in den USA so?
Genau.
Und gibt es sonst noch irgendwie einen nennenswerten Player auf der Welt? Also die beiden asiatischen Großen, habe ich noch jemanden vergessen, wo du sagst, da kann man sehen, wie sich das entwickelt?
Schwierige Frage. Ich glaube, also sagen wir so, es gibt andere, die da aus anderen Ecken rauskommen.
Zum Beispiel?
Das heißt, also sagen wir, Shopify ist wirklich stark online und die probiert jetzt auch irgendwie über Kasse und Payment reinzukommen, weil das ist noch recht klein. Da hast du so Online-Store-Anbieter wie so Wix.com oder sowas, die auch irgendwie dann probieren, aus der Richtung in das Segment zu kommen. Du hast die ganzen iPad-Kassen, die jetzt feststellen, dass das Payment eigentlich das bessere Geschäft ist als die iPad-Kasse. Das heißt, auch Orderbird Pay und sowas angehen. Aber von da dann auch noch weite Schritte sind, wie so ein ganzes Ökosystem anbieten. Was gibt's denn noch? Du hast Revolut, die sind natürlich weniger B2B, sondern mehr Consumer, die aber auch praktisch probieren, mehr und mehr ein Ökosystem abzubilden.
Und sag mal, hier in Hamburg gibt es eine Firma von dem Marco Börres, der schon mal vor ein, zwei Jahren im Podcast war. N4 heißt die. Das klingt für mich häufig ähnlich. Also auch vom Ansatz her, wie der Händler am Ende helfen möchte. Hast du die auf dem Zettel?
Die, also gesehen habe ich die natürlich schon, aber noch nicht viel. Wie oft hast du denn schon bei einem N4-Händler bezahlt?
Noch nicht so oft, muss ich sagen. Also folge dem Marco schon seit vielen Jahren, war auch hier schon mal Gast, aber in der Tat, N4 habe ich jetzt im Laden, ich habe auch vielleicht nicht so darauf geachtet, aber nicht so oft gesehen. Aber du, also sagst du, im Markt haben die keine, spielen die jetzt keine Rolle, dass du sie regelmäßig beobachtest?
Also ich mag den Marco sehr gern, ein super smarter Typ. Der ist ja auch schon fast so lange unterwegs wie wir. Aber der gelauncht hat er erst vor einem Jahr oder zwei, würde ich sagen. Das heißt also, wir sehen die ist von der, im Markt sehen wir noch nicht wirklich als Wettbewerber.
Aber es wäre schon von der Fokussierung her eigentlich euer Thema, ne?
Ja, die Idee ist auf jeden Fall auch, kleinen Händlern weiterzuhelfen.
Okay. Und sag mal, diese ganzen Maßnahmen, die du beschrieben hast, die sind ja doch sehr auf, wie kann der kleine Händler mehr Dinge tun? Wie kann man den besser machen? Wenn man jetzt auf Square guckt, gerade so für mich als Medientypen, dann sieht man, die überlegen da irgendwie, sich einen Payment, sich eine Pinterest vielleicht zu kaufen, ist dann nachher wieder abgesagt worden. Oder dann gab es irgendwie diese Tidal, also den Musikstreaming-Dienst. Wie siehst du solche Ambitionen?
Manche machen Sinn, manche fallen mir ein bisschen schwieriger zu verstehen.
Welche davon machen Sinn?
Also sagen wir, die Kassen machen Sinn, Online-Store macht Sinn. Die waren ja auch mal kurz im Food-Delivery-Markt. Das, glaube ich, war für mich auch immer ein bisschen weiter weg. Tidal finde ich jetzt auch, also ich meine, Jay-Z ist ein cooler Typ, aber wie das in mein Ökosystem fasst, das ist, wenn ich mir jetzt überlege, was ich jetzt noch alles da reinbauen würde, wäre das wahrscheinlich jetzt nicht unter den nächsten 10.
Und Pinterest?
Auch eine gute Frage.
Also
das geht, also, das ist, ja.
Es gab ja viele, die argumentiert haben, warum das sinnvoll sein könnte und dann neue Segmente erschließen und so weiter. Also war es auch nicht ganz günstig, oder wäre auch nicht ganz günstig gewesen.
Ja, also sagen wir so, wenn ich Pinterest verkaufen würde, würde ich das auch erklären.
Ja, gut, aber es haben auch neutrale Marktbeobachter erklärt, warum das passen könnte. Aber du warst also eher überrascht.
Na gut, total überrascht bin ich jetzt nicht, aber ich würde mal sagen, da gibt's also für uns auf jeden Fall mal Sachen, die näher liegen als das. Also sagen wir so, das, was wir praktisch gemacht haben bisher, ist deutlich näher an dem, was der Merchant so braucht. Unsere letzte Akquisition war ja hier Five Star mit Loyalty und Offers in dem Segment. Finde ich auf jeden Fall deutlich spannender und deutlich näher an dem kleinen Merchant, als das ein Pinterest zum Beispiel ist.
Ist denn generell für euch der asiatische Markt, sagen wir mal, hinweisgebender und mehr Vorbild als der amerikanische mittlerweile?
Ich glaube, wir machen da inzwischen mehr sogar unser eigenes Ding. Die Märkte sind ja doch schon unterschiedlich, quer durch die Welt. Und da kann man immer überall Inspirationen praktisch abgreifen. Aber es ist schon wenn du hier in Hamburg vor die Tür gehst, dann triffst du schon kleine Händler, die jetzt diese Alipay Offer wahrscheinlich nicht ganz als den Heilsbringer sehen.
Okay, so kann man es auch formulieren. Aber ich meine, trotzdem guckst du dir als sozusagen strategische Entwicklung, das war so eigentlich eher die Frage, eher nach Asien, was die machen, als nach USA, das meine ich eigentlich.
Ich finde alles, was ich ganz spannend finde, ist diese ganze Endkundenbewegung, sowohl in den USA als auch in Asien, die wir in Europa und gerade in Deutschland noch gar nicht so haben.
Beschreib, was du damit meinst.
Ja, dieses ganze in Asien WeChat Pay, Alipay mit Peer-to-Peer und die Integration von Endkunden und Händlern und genauso in Amerika Venmo, Square Cash, Zelle und sowas. Das ist ja, da passieren ja schon viele Innovationen, die wir auf dem europäischen Kontinent jetzt noch nicht sehen und auch weder die Endkunden noch die Händler sowas wirklich als Bedarf sehen.
Woran liegt das wohl?
Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich ist es dadurch, dass Deutschland als Nation immer leading innovations ist und neue Sachen immer schneller adoptieren.
Okay, das heißt, du meinst jetzt rein kulturelle Sache in Deutschland, das kommt aber irgendwie in ein paar Monaten, kommt es dann doch?
In ein paar Monaten oder ein paar Jahren. Ich weiß nicht, was da der Katalyst ist, was fast zum Überlaufen bringt, dass das mal passiert.
Okay. Sag mal, wie war denn Corona für euch? Also nicht zuletzt, die Kollegen von Finance Forward haben ja auch berichtet, ihr hattet auch schon mal jetzt in der Corona-Zeit größere Umstrukturierung. War das für euch schon, sagen wir mal, problematisch am Ende, weil viele kleine Händler zu hatten oder nicht mehr genutzt wurden?
Genau, also vielleicht fangen wir mal am Anfang an. Das ist ja schon, wenn du Zahlungen am Point of Sale machst, was ja ein Großteil unserer Umsätze ist und wir verdienen ja nur, wenn die Händler Umsätze machen. Mhm. Wenn dann die ganze Welt zu Hause bleibt und keine Einkäufe am Point of Sale macht, haben wir natürlich auch einen starken Einbruch gesehen. Also wir haben, glaube ich, da so im April, Mai letzten Jahres haben wir schon teilweise 60-70% Einbrüche gesehen.
Wow.
In einzelnen Wochen.
Da haben wir schon Angst, oder?
Wir haben erstmal war das Woche über Woche, ist ja nochmal was anderes als der Monat. Und wir haben natürlich auch immer noch Segmente, die dann trotz Corona auch noch weiter Lebensmittel, Einzelhandel, Ärzte und sowas dann weitermachen. Das heißt, man bricht da nicht komplett ein. Und wir haben uns da auch, das erinnere ich mich noch lebhaft dran, habe ich Mitte März oder sowas, habe ich mit einem unserer Investoren gesprochen aus London, nehmen wir praktisch sehr, sehr klar und deutlich gemacht, dass die Welt jetzt untergehen wird, was natürlich stark übertrieben war. Aber so haben wir uns dann praktisch über Nacht auf Cash-Producing umgestellt. Und zwar nicht als Restrukturierung, sondern einfach nur Marketing abgestellt und haben praktisch Q2 letzten Jahres komplett profitabel gewirtschaftet, indem wir einfach auf praktisch alles Unnötige an Kosten abgestellt haben und so gezeigt haben, dass wir auch profitabel wachsen können. Also profitabel praktisch wirtschaften können, indem wir einfach die Wachstumsinvestments abgestellt haben.
Was machen 3000 Menschen bei euch? Also was sind so die größten Arbeits- oder Jobprofile, die es bei euch gibt? Jetzt Entwickler, klar, aber was kommt dazu?
Wir sind insgesamt als Firma recht, würde ich mal sagen, tribalized aufgestellt. Das heißt, du hast irgendwie, kennst du bestimmt diese Agile Transformation Theorie, und das Buch Tribal Leadership, dass praktisch die Menschheit sich alle 150 bis 200 Leute in einen anderen Tribe aufteilt. Mhm. Und so haben wir praktisch auch die Firma gebaut. Das heißt, du hast eigentlich eigenständige Firmen, die Hardware machen, die Payment machen, die Online-Store machen, die POS machen und sowas und da praktisch alle Skills in ihrem einzelnen Team haben. Und so ist praktisch so sind wir aufgestellt und haben praktisch die einzelnen Unterfirmen, die komplette Teams haben.
Das heißt, jede Unterfirma hat dann wieder ihre eigenen Entwickler, ihre eigene Leadership logischerweise, ihr eigenes im Zweifel HR sogar und ihr eigenes Marketing auch und so?
Mhm, genau so ist es.
Okay, das heißt, eigentlich seid ihr mittlerweile eine Firmengruppe, wenn man so möchte.
Wir sind eine Firmengruppe, aber sind recht stark im Verbund. Also ich würde nur sagen, eine recht stark integrierte Firmengruppe.
Und gibt es irgendwelche zentralen Funktionen oben drüber oder ist ansonsten alles in der?
Also es gibt schon zentrale Funktionen wie, keine Ahnung, Finance ist zentral, People ist zentral, Compliance ist zentral. Und wir haben auch noch ein zentrales Plattformteam, das praktisch die zentrale Infrastruktur irgendwo verwaltet. Aber sonst grundsätzlich probieren wir möglichst viel in die einzelnen Teams zu setzen.
Und jetzt raised ihr immer weiter Geld. Also ich meine, du hast jetzt ja gesagt am Anfang, ihr habt kein Eigenkapital aufgenommen, aber ihr habt Fremdkapital aufgenommen, jetzt auch nicht besonders wenig, sondern fast eine Milliarde Dollar Anfang des Jahres. Was macht ihr mit dem ganzen Geld?
In erster Linie in Wachstum investieren.
Das heißt, auch das Fremdkapital gibt ihr jetzt im Zweifel dann auch in Marketing aus, mhm. was ja erstmal riskant ist, weil dann ist es dann weg. Ja,
das ist dann weg, wobei wir sind schon recht vorhersehbar, was das angeht. Das heißt, wir können das sehr gut planen. Ich sehe das sogar fast wie die Kapitalausgaben, wenn du das mal mit meiner Vergangenheit in der Immobilienbranche gleichsetzt, dann kaufst du ein Gebäude, baust das aus, machst überall schöne Inneneinrichtungen rein und kriegst danach Miete von dem Gebäude, in das du investiert hast. Und so ist das praktisch bei uns auch. Es ist sehr vorhersehbar, wenn wir in Marketing investieren, wie viele Händler wir gewinnen, wie viel Umsatz denn diese Händler machen. Und so sind unsere Payback-Perioden einfach sehr, 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 sehr klar und sehr, sehr vorhersehbar.
Und ist das irgendwie auch ein Internationalisierungsthema? Also wo wollt ihr noch hin? Ihr seid jetzt aktuell vor allen Dingen so Kern Europa, hast du gesagt. Gibt es noch Länder in Europa, die euch fehlen, größere? Oder was ist da der Plan?
Das Problem, was wir lösen, lösen wir wirklich auf der ganzen Welt. Und wir wollen auch die erste globale Kartenakzeptanzmarke werden. Wir sind in jedem europäischen Land, glaube ich, doch, also wir sind in jedem, also Vatikan sowas, also in jedem, okay. jedem, ich glaube, 29 europäischen Ländern, plus in Südamerika sind wir in Brasilien, Chile und Kolumbien und auch in USA. Und sind auch insgesamt auf Expansionskurs, das heißt, wir werden irgendwie jedes Jahr 2-3 neue Länder weiter auf die Plattform aufschalten.
Und USA ist ernst gemeint, so also als Angriff da auf Square und Co. oder ist das mehr so, das nimmt man so mit, da gibt es ein paar, die das machen und die lässt man so laufen?
Ja, also wenn man global sein möchte, dann kommt man an Amerika eigentlich nicht vorbei. Das heißt, das ist schon ernst gemeint. Es ist gleichzeitig schon ein David gegen Goliath Spiel und unser Office in Amerika ist in Boulder, Colorado, das ist ja da, wo die ganzen Athleten weil die Luft da dünner ist, zum Trainieren hingehen. Und so sehen wir das auch. Wir sind die besten Läufer in Deutschland. Wir gewinnen ein paar Rennen in Italien. Wir sind sehr gut in Frankreich. Und dann kommen wir zum World Championship und stellen fest, dass es schon noch ein paar schnellere Kinder gibt und trainieren dann da.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast. Habt ihr mit so Jack Dorsey, also dem Square-Chef, Gründer, schon mal Austausch gehabt oder so? Kennt ihr euch? Hat er auf dem Zettel?
Nicht wirklich. Also ich glaube, ich würde schon hoffen, dass er uns auf dem Zettel hat, aber es ist nicht so, dass wir da in engem Kontakt stehen.
Wunderst du dich manchmal, dass solche Menschen, sagen wir mal so, solche Firmen führen können, auch so zwei gleichzeitig, ihr macht ja auch noch irgendwie Twitter nebenher. Denkst du dir, okay, wie kann das eigentlich sein?
Ich bin da schon recht beeindruckt. Also ich kann dir sagen, eine Firma zu führen, die kostet schon viel Energie, wenn man das gut machen möchte. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich in meiner Freizeit nochmal nebenbei eine zweite Firma führe.
Was ist denn dein Fokus aktuell? Also bei SumUp, ich meine, Daniel, dein Co-Gründer, habe ich das Gefühl, ist auch sehr stark in einem Fundraising-Thema unterwegs, wenn man das so liest. Mhm. Jetzt seid ihr so viele Leute, was ist so dein, wie muss man sich deinen Arbeitsalltag vorstellen?
Daniel ist praktisch CEO und ich bin CFO. Das heißt, ich mache eigentlich mehr von dem Fundraising, aber letztlich macht man als Gründer praktisch immer alles.
Also aktueller Fokus ist dann jetzt wieder Fundraising? Also kommt da jetzt noch was oder ist das jetzt erstmal mit der letzten FK-Runde gut gewesen oder wie ist, oder kommt da vielleicht noch mehr sogar? Also irgendwelche ganz großen EK-Maßnahmen vielleicht, Börse und
das,
so?
Das wird man sehen. Also für momentan, im Moment sind wir ganz gut finanziert, was praktisch das nächste Wachstum angeht. Aber das ist, wir machen das hier wirklich mehr für den Long Term. Das heißt, die Reise ist durchaus noch lang. Da kann doch alles möglich passieren.
Okay, also das heißt, du richtest dich darauf ein, das machst du noch die nächsten 10, 15, 20 Jahre.
Ich sage mal 5 bis 7, aber auf so einer Rolling Basis. Also 2028 wirst du mich hier sicher noch erreichen.
Okay, aber wo, also ich meine, was für eine Firma kann man denn da bauen? Also was ist denn eure Fantasie? Ihr seid jetzt ja schon in der Dimension, wenn ihr tatsächlich in die Börse gehen würdet, dann wärt ihr ja schon auch jemand, der in DAX reinwachsen kann oder so. Würdest du das auch so sehen?
Also das Marktpotenzial ist immer noch riesengroß. Das ist, wir haben irgendwie 3 Milliarden Merchants. In Europa gibt es 20 Millionen nach Statistiken. Mhm. Aber der wirkliche Markt ist noch viel, viel größer, weil die Kleinhändler in Europa, die 20 Millionen, die nehmen gar nicht so den wirklichen Longtail mit, wo der alle so im halbprofessionellen Bereich, wie so dein Babysitter, dein Gärtner und sowas, die ja gar nicht überhaupt noch richtig als Merchants erkannt werden, die auch alle Kartenzahlungen akzeptieren können. Das heißt, da gibt es schon noch ein Riesenpotenzial.
Wie weit ist denn das ein Problem, von der Karte abzuhängen? Ich meine, ist denn die Karte nicht irgendwas, was irgendwann mal wegfallen könnte, dass man Karte gar nicht mehr braucht? Ich meine, da gibt es ja schon Ansätze.
Ja, wobei das ist, also heutzutage ist eigentlich fast alles, was du da an so Wallet siehst, sind immer noch kartenbasiert. Und du darfst ja nicht vergessen, auf der Händlerseite willst du eigentlich dem Händler einfach die Möglichkeit geben, alle Zahlungstypen zu akzeptieren. Das heißt, ob du mit der Mastercard, der Visa-Card, deiner Diners Club oder China Union Pay-Card durch die Tür kommst oder lieber mit deinem Crypto-Wallet, das ist am POS noch nicht so relevant, mit deinem Fingerabdruck, deinem Augenscan oder deiner Speichelprobe bezahlen möchtest, ist ja egal, weil der Händler braucht immer auf seiner Seite Technologie, der alle gängigen Bezahlverfahren praktisch akzeptiert.
Aber trotzdem, sagen wir mal, wenn das jetzt irgendwie so diese Apple Pay sich immer weiter durchsetzt oder andere Wallets irgendwie, dann haben die ja schon gehörig so Leverage und können sagen, okay, wenn in dem Moment, wo die nicht mehr mit euch kooperieren, dann hängt der ziemlich in der Luft, weil dann haben die ganzen Händler ein Problem, weil alle da ankommen und dann heißt es immer, ja, geht mit SumUp nicht mehr und dann kommen die vielleicht mit einer eigenen Lösung. Also gefühlt kommt da irgendwann so ein ganz großes Strategiespiel rein. Könnte das sein?
Sagen wir so, bei Google Pay und Apple Pay, das sind ja auch nur Karten, die jetzt den Formfaktor Telefon angenommen haben, mehr oder weniger. Und egal welcher Kartenanbieter oder Issuer von Karten oder von was auch immer, welches Wallet, die sind ja auch immer daran interessiert, möglichst viele Händler zu haben, weil das natürlich sonst auch nicht funktioniert, so ein zweiseitiges Netzwerk, wenn du nicht eine große Händlerkomponente hast. Liegt ja keiner die Apple-Karte rum, wenn du dann nur bei den 30% der Apple-Händler bezahlen kannst. Das heißt, die haben gar keinen Zugang als solches zu dem Händler. Und der Händler möchte ja auch nicht unbedingt 5 verschiedene Bezahltypen haben. Du willst ja möglichst eine Lösung haben, du musst einmal regulatorisch geonboardet sein, du willst einmal einen Auszahlungsbericht haben, du willst eine Auszahlung haben und nicht sagen, jetzt kommt der Philipp durch die Tür, hier ist mein Mastercard-Gerät, womit ich Mastercard akzeptiere. Jetzt will der mit dem PayPal-QR-Code zahlen, muss ich was anderes rausholen. Oder mit was auch immer sonst noch das Tool ist. Und dann wird das eine am Dienstag und das zweite am Freitag ausgezahlt. Und du musst dir irgendwie 5 verschiedene Reports zusammenziehen, um festzustellen, wie viel Umsatz du gemacht hast. Das ist einfach bei dem kleinen Händler nicht so gegeben.
Okay, das heißt, du gehst davon aus, ihr habt irgendwie so strategisch so eine gute Positionierung, dass ihr, egal wie das ganze Spiel sich in den nächsten Jahren weiterentwickelt, eure Rolle bleibt immer gleich oder ihr bleibt zumindest immer relevant.
Du brauchst immer einen Aggregator auf der Händlerseite. Also außer wenn wir irgendwann in die Welt kommen, wo es nur einen Bezahltyp gibt, und praktisch alle auf dem gleichen Netzwerk sind, dann ist natürlich dieses Aggregieren auf dem Händler, auf der Händlerseite weniger von Nutzen. Aber ich glaube, das wird die Europäische Union niemals zulassen,
okay,
dass man da hinkommt.
Okay, okay. Das heißt, am Ende seid ihr auch so bullish, man kann ja auch diese ganzen Kapitalmaßnahmen lesen, dass ihr Fremdkapital aufnehmt, weil ihr so bullish auf euer Modell seid, dass ihr jetzt gar nicht irgendwie, ihr verschuldet euch lieber, um es mal anders zu sagen, als dass ihr Anteile abgibt.
Ja, das ist in der Tat richtig.
Und das bleibt auch in Zukunft erstmal so. Also ich meine, ihr habt so, sagen wir mal, so starke Kohortenzahlen und so starke Wachstumszahlen, dass auch im Zweifel irgendwie Fremdkapitalgeber sagen, Mensch, das sieht ja so, ich meine, das ist ja schon fast ein höheres Vote of Confidence in euer Modell, als wenn jetzt jemand bei euch irgendwie Eigenkapitalerhöhung macht, weil am Ende ist das Ausfallsrisiko für den ja noch viel problematischer.
Ja, genauso ist es. Deswegen ist es auch mal sehr lustig, wenn man praktisch so in der Öffentlichkeitsarbeit unterwegs ist, wo dann immer nach Equity-Runden gerufen wird, obwohl die Kreditrunde eigentlich die spannendere ist.
Also ich meine,
oder die schwierige.
Genau, die schwierige. Aber ihr habt scheinbar, vor allen Dingen, wenn man dann dem Partner sagen muss, das Geld, was du mir gibst, das haue ich übrigens für Marketing raus. Das hört er wahrscheinlich weniger gerne, als wenn man sagt, damit kaufe Immobilien. Das kann er zumindest dann irgendwie noch vielleicht verpfänden oder so. Aber das ist ja schon sehr aggressiv eigentlich, ne?
All die Kreditgeber, die wir haben, die haben das durchaus verstanden, dass wir praktisch uns neue Kohorten und damit neue Umsatzstreams kaufen.
Gibt es da so ein spezielles,
das ist schon die
Idee. Spezielles Segment an Fremdkapital-Kreditgebern? Ich meine, normalerweise ist es ja so, wenn so wachstumsstarke Firmen losziehen, geht man erstmal auf Eigenkapitalinvestoren zu. Mittlerweile hat sich aber so ein richtiges Segment gebildet, was man adressieren kann, wo man auch Leute findet, die Mut haben, sowas zu machen und auf sowas wie euch gewartet haben.
Genau. Also da sind die Kapitalmärkte recht offen, was das angeht. Wir sind auch gar nicht so in diesem Venture-Debt-Market, wo man dann auch irgendwelche Convertibles oder sowas dran hat, sondern machen einfach nur klassischen Senior-Debt.
Okay, also das heißt irgendwie auch von wirklich etablierten Großbanken, nicht von jetzt irgendwelchen spezialisierten. Ne, so.
Genau, also wir haben da so Goldman, Bain, Temasek. Sowas ist so das Segment, schon, was man da anspricht.
Gutes Signaling, ja. Was müssen denn am Ende die ganzen Kleinhändler euch eigentlich geben, wenn sie euch nutzen wollen?
Ja, fast nichts.
Wie groß ist denn das fast nichts?
Was wir eigentlich, also unser Ansatz ist eigentlich, sehr viel Wert für die zu schaffen. Und dann nehmen wir einfach nur einen Prozentsatz, der ist immer unterschiedlich pro Land, aber ich würde mal sagen, so 1,5% ist wahrscheinlich ein ganz guter Durchschnitt vom Umsatz.
Okay, und das ist irgendwie auch pauschal so, oder gibt's da liegt da viel auch irgendwie Wert in der Differenzierung der verschiedenen Zielgruppen und so, oder ist das immer relativ gleich?
Das ist immer relativ gleich. Also das was wirklich das Wichtige, der wirkliche Differenziator ist praktisch der Total Cost of Ownership, wo, wenn du normalerweise ein Terminal hast, zahlst du 30 Euro Miete, dann zahlst du alle möglichen Netzwerkgebühren, Transaktionen pro Transaktion 10 Cent. Dann eine andere Zahl für Visa gegenüber Master, gegenüber American Express. Und so wird da einfach die Kosten für das Terminal wird recht intransparent und dadurch recht teuer. Während bei uns einfach nur, du machst 1.000 Euro Umsatz, kostet 15 Euro, machst 2.000 Euro Umsatz, kostet 30 Euro.
Okay. Und am Ende, wie profitabel kann man damit sein, als wenn man sozusagen mit so kleinen Gebühren klarkommen muss?
Die Menge macht's. Das ist also die Idee, das möglichst alles mit Technologie abzudecken und zu gucken, dass die Händler einfach die Lösung nutzen, ohne irgendwie uns anzurufen oder irgendwelche anderen Probleme zu kriegen.
Wenn ihr jetzt sozusagen aufhören würdet zu wachsen und diesen Modus wieder einschlagen würdet, den ihr anfangs von Corona hattet, dann könntet ihr, sagen wir mal, jetzt 20% Marge schaffen oder so? Oder wie muss man sich
vorstellen? Ja, eher ein bisschen mehr.
Eher, weiß nicht, 40?
Wahrscheinlich so in der Richtung, ja. Das kommt ein bisschen darauf an, ob man das jetzt nur einmal Marketing abschaltet für irgendwie wegen Corona oder ähnlichem, oder ob man dann wirklich noch in die Optimierung des Rests geht.
Okay, aber das heißt irgendwie, ihr habt dann schon dauerhaft eine Umsatzrendite von, weiß ich nicht, um die 40%, das ist eure Zielgröße.
Ja, so in dem Bereich vielleicht ein bisschen mehr.
Vielleicht ein bisschen mehr. Ich meine, das ist ja in der Wirtschaftswelt jetzt abseits von irgendwie, weiß ich nicht, Apple oder Google, kennt man das ja nicht, dass Firmen irgendwie fast die Hälfte an Marge haben. Das ist ja schon gigantisch.
Payment ist aber ein schönes Geschäft.
Ja, ich meine, man muss sagen, die großen Kreditkartenfirmen, die haben halt auch so tolle Margen, ne? Also Mastercard, Visa, das ist natürlich auch irgendwie echt brillante Geschäftsmodelle.
Mhm. Gut, die drucken ja auch einfach Geld.
Absolut.
Also, das ist.
Wie sehen die euch?
Aber die freuen sich auch sehr bei uns. Das ist ja, die leben ja in erster Linie davon, ihr Netzwerk weiter auszubauen. Und das machst du dadurch, dass du mehr Karten ausgibst und dass du mehr Händler auf die Plattform schaffst. Und ich glaube, in diesem Longtail gibt es wenige, die so viel neue Akzeptanzstellen schaffen wie wir.
Das heißt, die sind erstmal von euch begeistert, aber haben dauerhaft auch irgendwie ein bisschen Sorge, dass ihr zu mächtig werdet?
Das denke ich nicht. Die haben dadurch, also wenn dir das Netzwerk gehört, dann freust du dich einfach über jeden Teilnehmer im Netzwerk. Und die haben schon noch ein sehr, sehr großes Netzwerk, bevor SumUp da auch nur da rankommt, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Zeit.
Warum ist eigentlich euer Fokus irgendwie immer so auf die B2B-Seite? Also wenn man jetzt so guckt, du hast gerade erzählt, was ihr für die kleinen Händler tut. Aber der Unterschied auch nochmal zu anderen, auch zu den asiatischen Firmen, auch zu Square ist am Ende, die gucken immer mehr so in die B2C-Welt hinein. Also die wollen dann irgendwie da auch noch, dass die Nutzer mehr machen können. Also die wollen da so eine richtige Finanzwelt aufbauen mit Aktienhandel, zum Teil Kryptos traden und sowas. Das blendet ihr alles aus. Also ihr schaut irgendwie sehr stark auf B2B, korrekt?
Das ist eher eine Frage des Fokuses. Also das kann man alles machen. Ich glaube, wir sehen momentan noch sehr viele Opportunitäten in diesem kleinen Händlersegment. Also wenn du überlegst, wo wir hergekommen sind, wir haben ja 7, 8 Jahre nur Payment gemacht und machen jetzt seit 2, 3 Jahren irgendwie ein weiteres Ökosystem auf. Wie ich gesagt habe, die Reise ist lang. Kann alles noch passieren.
Okay. Also du hast jetzt gerade so ein bisschen auch noch auf meine Frage, was man damit an Wert schaffen kann. Also jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt gerade Square 100 Milliarden über Alipay und so, alles riesige Dinge. Also am Ende habt ihr schon das Gefühl, ihr baut da jetzt gerade einen DAX-Konzern.
Wenn der DAX erstrebenswert wäre, dann könnte das durchaus in die Richtung gehen.
Ist er aber nicht. Also das heißt, ihr guckt ja dann am Ende irgendwie in Nasdaq oder so.
Insgesamt sind die momentan, fühlen wir uns sehr wohl als private Firma. Und haben da wenig, also haben viel Support von unseren Investoren, um wenig Zug zum Tor, dann eine Public Company zu werden. Mhm.
Und du hast am Anfang die Frage, also weil wir auch jetzt über DAX und so sprechen, als englische Firma, also was ist eigentlich der Grund gewesen, dann haben wir, glaube ich, gar nicht geklärt, am Ende in England oder eine englische Firma zu gründen, oder warum seht ihr euch so als englische Firma? Ich meine, am Ende, deutscher Markt ist für euch wichtig, 2 deutsche Gründer, was war da der Ausdruck?
Inzwischen sehen wir uns eigentlich mehr als globale Firma. Das heißt, der deutsche Markt ist jetzt nicht der wichtigste, um ehrlich zu sein, ist der deutsche Markt eher einmal einer der schwierigsten, weil die Deutschen besonders gegen Kartenzahlung sind. Okay. Sind wir eigentlich in den anderen 33 Märkten werden wir von Händlern freundlicher aufgenommen als in Deutschland.
Okay.
Und sind auch ansonsten eher als globale Firma unterwegs. Ich glaube, Deutschland macht tendenziell weniger als 5% von unserem Gesamtumsatz aus.
Ach, wirklich? Okay.
Ja, vielleicht 7.
Und was ist der größte Markt?
Wir sind insgesamt recht diversifiziert, was das angeht. Das heißt, du hast die 34 Märkte und die gehen natürlich ungefähr nach Kaufkraft oder GDP des Landes. Das heißt, die 5 größten sind auf jeden Fall England, Frankreich, Italien, Brasilien, Deutschland wahrscheinlich auch, würde ich vielleicht zu den 5 zählen. Und dann danach wird es dann halt immer kleiner.
Okay, aber das heißt, am Ende seht ihr euch dann als globale Firma, das würde ja wahrscheinlich jetzt irgendwie VW auch von sich sagen, zu Recht oder andere. Aber die sind dann am Ende irgendwo auch Headquartered in Deutschland. Was zieht euch da so aus Deutschland weg, sondern eher nach England?
Warum wir in England angefangen haben, ist, weil das natürlich die Financial Capital of the World ist. Oder zumindest mal war vor dem Brexit.
Genau, jetzt ist es nicht mehr.
Jetzt ist das immer noch so ein bisschen. Also ich meine, es zieht sich viel weg, aber es bleibt dann noch viel in England.
Wie wichtig ist denn für euch aktuell das Thema, so Hardware weiterzuentwickeln? Also ist das irgendwie was, wo du ständig dran seid? Oder ist da jetzt irgendwann mal ein Reifegrad, mit dem erstmal arbeiten kann? Oder ist das so ein bisschen wie bei Apple, es kommt jedes Jahr das neue iPhone, bei euch muss dann jedes Jahr der neue Terminal kommen?
Also das ist schon ein krasser Competitive Advantage. Auf der anderen Seite, so Hardwareentwicklung ist schon ein hartes Stück Arbeit. Das heißt, da kommen alle 1, 2 Jahre kommt ein neues Terminal raus. Und die Innovation, die du auf dem Terminal bringst, ist ja auch immer, sagen wir, übersichtlich. Du hast dann überlegst, das erste war der Chip- und Signature-Kartenleser. Dann sind wir auf PIN-Transaktionen aufgestiegen, was dann auch die Visa-Akzeptanz mitgenommen hat. Das war schon mal ein riesen Innovationsschritt von 2012 auf 2014. Dann haben wir seit 2016 akzeptieren wir NFC-Transaktionen. Dann haben wir 2018 oder 2019 den Standalone-Kartenleser rausgebracht. Das heißt, du kannst den Kartenleser ohne dein Telefon benutzen. Also natürlich, wenn du Angestellte hast, ein Riesenprodukt ist. Und jetzt das Letzte, was wir auf den Markt gebracht haben, das Solo, ist praktisch ein komplett smartes Terminal, wo wir mehr eine Plattform gebaut haben und darauf echt viel machen können, was das ist. Praktisch so das iPhone des Payments, was wir da gebaut haben. Und da wird es natürlich sicher nochmal eine Price-to-Cost-Version geben und sowas, aber das ist jetzt eigentlich die Plattform, die wir gebaut haben. Da gibt es bestimmt nochmal andere Formfaktoren mit einem größeren Display und sowas, aber ich glaube, das ist, sagen wir, von der richtigen neues Terminal sind wir da schon ziemlich weit gekommen.
Okay, das heißt, damit hat man jetzt erstmal so eine Innovationshöhe erreicht, mit der man erstmal arbeiten kann, in den nächsten Jahren vielleicht.
Ja, da hat man jetzt eine Plattform, wo man viel in Software noch drauf machen kann.
Ah, okay.
Da muss man nicht ein neues Terminal unbedingt bauen, sondern da kann man einfach mehr drauf anbieten.
Okay. Sag mal nochmal so ein bisschen zu der Reise. Also ich meine, ihr hattet ja jetzt irgendwie diesen Corona-Dip, aber ihr hattet ja irgendwie auch schon andere Herausforderungen. Was war denn so die Anlaufphase jetzt, die Anfangs-Corona-Phase, aber ich habe das Gefühl, ihr hattet immer schon auch so, die Stimmung um euch war nicht immer so, wie sie jetzt ist. Also was war denn so, also beschreibt mal ein bisschen da die Reise der, aus Investorensicht habe ich immer das Gefühl gehabt, es war mal ganz heiß und dann war es immer wieder so ein bisschen Enttäuschung da und jetzt wieder total alle bullish. Woran liegt das?
Ich glaube, so geht aber die Reise. Also 2012, 13 war natürlich ein riesen Excitement in dem Markt. Da haben wir eine gute Series A, eine gute Series B geraced. Und dann ist natürlich, wenn man so ein dickes Brett durchsägen möchte, dauert sowas auch immer länger, als man gedacht hat. Dann haben so 2014, 15, glaube ich, haben alle Investoren entweder auf uns oder unsere Wettbewerber investiert oder beschlossen, dass das Segment nichts für sie ist. Und dann war die Traction wahrscheinlich nicht so schnell, wie sich das jeder gewünscht hat. Einfach aufgrund der Gründe, die du auch selber vorher angesprochen hast, das ist schon ein schwerer Markt, den wir da aufgebrochen haben. Und dann sind wir mit dem Merger in P11, haben wir praktisch eine Financial Security geschaffen und sind seitdem eigentlich, würde ich sagen, wieder sehr attraktiv für Investoren.
Und ich meine, aber es gab ja auch so ein paar Momente, ich glaube, Russland hattet ihr mal probiert, habt ihr dann wieder abgebrochen. Andere Länder, wo ihr einmal kurz drin wart auch, und dann wieder raus. Das ist ja dann immer so ein bisschen so, dass man denkt, oh, okay, klappt's doch nicht so einfach.
Genau, gut, Russland war, glaube ich, einfach, haben wir uns ein bisschen viel vorgenommen für unser jugendliches Alter. Das war, glaube ich, da waren wir 18 Monate alt als Firma und haben dann Russland gelauncht, was ein sehr anderer, sehr schwieriger Markt ist. Dann kam da die russische Krise dazu. Unser russischer Joint-Venture-Partner hat sich etwas in Luft aufgelöst. Da kamen aber ein paar Sachen zusammen, wo es einfach mehr Sinn gemacht hat, nicht nach Russland zu gehen.
Okay, aber es ist wirklich dann jetzt, wenn man das so jetzt im Zusammenschauen nochmal sich anguckt, immer schon auch so hoch und runter. Also es war jetzt nicht so, dass man irgendwie erahnen konnte, da kommt jetzt so ein Ding bei raus, dass jetzt irgendwie dass wir jetzt hier ernsthaft drüber sprechen, ob ihr eine DAX-Firma baut. Das ist eigentlich erst, finde ich, jetzt so in einem Jahr oder anderthalb Jahren für einen Außen-Outsider absehbar.
Ja, wir sind ja insgesamt gar nicht so publik. Also das ist, wir bauen lieber unser Ding und reden nicht so unglaublich viel über uns.
Also danke, dass du hier das machst. Also insofern schon mal an der Stelle.
Immer sehr gerne. Ich mag euch ja gerne und ab und zu kann man ja auch mal ein bisschen was erzählen.
Ja, ja. Aber ich meine, das ist schon so. Ne? Also ich meine, gefühlt ist der ganz große Knall, kam jetzt eigentlich erst so, als Corona so langsam zumindest die erste Welle durch war und dann alle davon sprachen, okay, guck mal da, was ist denn da los? Und dann kamen die ganzen großen Fremdkapitalrunden, wo man dann ahnen konnte, was da los sein muss.
Mhm. Wobei die kamen ja auch schon vor Corona. Also wir haben ja also schon, ich glaube 2018 haben wir so eine 80 Millionen Runde gemacht, dann 330, jetzt 750. Also das, ja. Man kann ja auch ein gutes Unternehmen bauen, ohne ständig Geld zu raisen.
Ja, also ich meine, gibt es Beispiele auf jeden Fall, ja. Ist eigentlich public oder ist das öffentlich? Wie viel euch Gründer noch gehört von der Firma?
Nee.
Ist auch kein Wunsch, dass es öffentlich wird, nehme ich an.
Nö, ist nicht so wichtig. Wichtiger, den Händlern irgendwie weiterzuhelfen und denen eine gute Lösung zu bauen.
Okay. Und du machst die nächsten Jahre weiter und jetzt hast du dich irgendwie um DAX-Aussagen natürlich clever drumherum gedrückt. Es gibt ja sogar...
Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß.
Es gibt sogar schon, oder es gab Gerüchte, vor ein paar Wochen habe ich es mal gehört, eine SPACs hat mich sogar überrascht. Das kommt aber nicht, oder?
Das ist ein ganz tolles Produkt.
Ach so, ah, okay. Okay.
Nein, ich glaube nicht, dass das kommt. Für mich ist das Bugs ist einfach nur ein neues, noch eine neue Hülle darum, dass man irgendwie public kommen werden möchte. Das ist, also, wenn man das wollte, ob man dann Sparks macht oder ein Direct Listing oder ein IPO, das sind, glaube ich, dann alles nur Nuancen von einem und dem Gleichen. Und natürlich gibt es da viele in dem Markt, die irgendwie mit ihrem Sparks unterwegs sind. Und natürlich klopft dann auch der eine oder andere immer mal hier an, aber das ist, glaube ich, null von Interesse.
Wollte ich gerade sagen, ich meine, wenn man jetzt so eine starke Welle hat, dann kommt man doch eher, wenn dann, als Direct Listing raus und nicht als Spark. So die gefühlte Ranking ist doch, die Goldmedaille ist Direct Listing, dann kommt der normale IPO und dann kommt Spark.
Ja, also für mich ist ja die Goldmedaille eher, wenn man weiter Private Bull bleibt.
Okay.
Und da einfach eine gute Firma bauen kann.
Okay, aber irgendwann wollen ja die auch Investoren vielleicht mal raus oder so, oder ja. Wollt selber auch ein bisschen was verkaufen oder so, keine Ahnung. Okay, der hat ja auch so, klar. Okay. Ja. 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 Hast du nicht schon viel verkauft in deiner Tellen?
Null.
Ach, noch nie. Noch nie Secondary gemacht nichts.
Keinen einzigen. Ich glaub da schon noch sehr an die Sache.
Wow. Okay, krass. Okay. Ich meine, das ist ja unüblich eigentlich schon fast. Aber auf den Bewertungsebenen, auf der Seite, machen doch die meisten einfach mal ein kleines bisschen zumindest selber Kasse.
Ja, solange man immer noch, das ist ja immer nur, du verkaufst ja eigentlich immer nur, wenn du weniger wert siehst als der kauft. Ja. Sonst verkaufst du ja nicht.
Ja. Ja gut, aber es gibt ja auch so den Treiber, dass man sagt, okay, ich brauche so ein bisschen, hätte jetzt auch mal gerne irgendwie ein bisschen persönliche Sicherheit oder irgendwie die Möglichkeit, mir ein Haus zu kaufen oder sowas.
Ich habe ein bescheidenes Leben.
Genau, also da lass mich noch die Geschichte teilen. Ich hoffe, das ist dir nicht unrecht, das schneiden wir es raus, dass wir uns kennengelernt haben über meinen Kumpel Jan, der diese Tech-Bikers-Fahrt organisiert, und der sagte, Mensch, da fahren wir irgendwie 500 Kilometer Fahrrad irgendwie mit einer ganzen Gruppe an Leuten und alle die heftigsten Fahrradklamotten, und dann gibt's immer einen Typen, der fährt da mit und der hat dann immer seine Moccasins an, und das ist der Mark von SumUp.
Ja, das liegt einfach daran, das erste Mal, dass ich mitgefahren bin, war ich eigentlich total vorbereitet aufs Leben. Und hatte einfach Timberland an und weiße Polohemden, bin dann damit gefahren, und dann habe ich das einfach über die Zeit dann beibehalten.
So cool.
Ist auch angenehmer zu fahren, weil ich auch einfach für Klickpedale zu blöd bin. Und dann sind das schon die bequemsten Schuhe.
Aber es erzählt ja eine Geschichte über dich, dass da halt sehr viele fahrradbegeisterte Menschen zusammenkommen, die das wirklich auch sehr ernst nehmen und dann da in Fahrradhosen und Schuhen und allem. Und dann kommst du da an und fährst einfach mit der Truppe mit und hast irgendwie so, ja, Timberland-Schuhe und weißes Hemd an. Und dann denkst du, okay, das kann doch gar nicht wahr sein. Wer ist der Typ?
Das ist auch immer eine gute Sache. Also nur, um das nochmal zu erwähnen, wir raisen da immer Geld für World Bicycle Relief. Mhm. Die machen praktisch Fahrräder für die ärmsten Teile Afrikas, weil der Transport, also praktisch einmal die Ermöglichung des Transports viel Wert und praktisch wirtschaftlichen Aufschwung dann schafft. Und da spenden wir jedes Jahr, gute Frage. Ich glaube, diese haben fast 80.000 Euro hinbekommen, was dann so 1.000 Fahrräder, oder 700 Fahrräder oder sowas bedeutet, um praktisch Menschen in Afrika weiterzuhelfen.
Und also da für so ein Projekt kann man dann auch mal locker 500 Kilometer in Timberland-Schuhen und weißem Hemd Fahrrad fahren. Kann man
genau machen. So ist es. Und jetzt könnt ihr auch alle auf die World Bicycle Relief-Seite gehen und einfach mal so spenden.
Genau.
Oder halt nächstes Jahr für mich oder meine Mitstreiter für jeden Kilometer mitspenden.
Okay, wir werden das hier wieder erwähnen. Und ja, auf jeden Fall ist deine weitere Reise mit SumUp verfolgen und noch mehr an dich denken und an euch, wenn man demnächst immer wieder bei so einem Terminal steht und irgendwie, mir geht's wirklich so, und vor allen Dingen Taxifahrer das entgegenstreckt. Aber es scheint ja nicht so zu sein, dass das irgendwie relevant ist, sondern es machen noch viel mehr Businesses oder kleinere Businesses. Was ist so die Obergrenze? Wann wechseln Businesses normalerweise? Wann ist so die, wann kommt
die? Die wechseln eigentlich gar nicht. Unser Anspruch ist, mit denen zu wachsen. Das heißt, wir haben auch, also wenn du praktisch als Payment Standalone, kommt immer auf den Use Case an, aber wir haben zum Beispiel auch, wenn du in die iPad-Kasse integriert bist, dann haben wir auch Händler, die locker 100.000 Euro im Monat Transaktionsvolumen mit uns machen.
Und dann irgendwann ist es aber so viel, dass sie dann sagen, dann, also was macht dann, also der dann 1 Million hat im Monat, wo geht der dann hin?
Ja, hoffentlich bleibt der weiterhin bei uns.
Aber
also wenn die einmal bei uns bleiben, waren, dann bleiben die meistens bei uns.
Okay, aber warum, also was gäbe es denn für ein Segment an Lösungen, das sie sonst alternativ überhaupt hätten?
Ja gut, du kannst also am anderen Ende des Spektrums die Supermarktkasse. Da gibt es schon noch mehr, also wie soll man sagen, das ist dann schon ein bisschen anderes Setup als das, was wir so haben.
Okay, das heißt irgendwie Supermarktkasse, und da gibt es noch was dazwischen?
Integration in ERP-Systeme und so weiter und so weiter.
Okay, und das sind Sachen, die ihr da nicht anbietet?
Na gut, wir haben offene Schnittstellen. Aber das musst du dann schon selber bauen.
Okay. Das heißt, dann irgendwann ist dann der Händler vielleicht so professionalisiert, dass er sagt, okay, jetzt brauche ich einfach diese Sachen halt doch sozusagen weiterentwickelt und dann muss er auf ein anderes System gehen.
Nee, das ist eigentlich weniger die technische Lösung, sondern ich glaube, das ist mehr die ganze Verkaufserfahrung. Das heißt, traditionell ist dieser ganze Payment-Markt ja eher über Direktvertrieb gesteuert. Das heißt, du hast jemanden, der zu dir in den Laden kommt und dir das alles einrichtet und dich an die Hand nimmt und so weiter, wenn wir natürlich viel mehr im Self-Checkout sind. Okay, das heißt, auch als größerer Merchant kannst du dich eigentlich bei SumUp anmelden. Wir machen dann auch ab bestimmten Größen, machen wir auch Sondergebühren und sowas. Aber das ist einfach nicht das Segment, auf das wir abspielen. Wir sind halt einfach in diesem Longtail, sind wir sehr, sehr stark. Und da haben wir einen riesen Competitive Advantage. Und das, was drüber liegt, nehmen wir natürlich auch mit, wenn jemand auf uns kommt. Aber da fokussieren wir uns weniger drauf.
Okay. Das heißt, dann ist da irgendwann aber so eine Glasdecke, wo ihr dann nicht unbedingt jetzt weiter Kunden akquiriert zumindest.
Ja, genau, da werden halt die Lösungen immer komplexer. Wir haben auch so ein paar größere Kunden. Wir haben einen DHL oder Miele oder sowas, die einfach SumUp nutzen, weil die Miele im Reparaturgeschäft ganz viele kleine einzelne Akzeptanzpunkte haben. Und da ist unsere Lösung natürlich ein riesen Vorteil.
Okay, also ich bin extrem gespannt, wie es weitergeht. Würde mich freuen, wenn ihr da jetzt, also auch wenn ihr euch als internationale Firma seht oder globale Firma, trotzdem natürlich so ein Champion aus Deutschland baut. Klingt so, als wenn es heutzutage möglich wäre und ihr da jetzt die richtige Flughöhe und Bewegung und Welle getroffen habt. Und ja, also wir drücken euch die Daumen. Alles Liebe aus Hamburg, sag ich mal.
Vielen lieben Dank. Wir sind noch ganz am Anfang und gucken einer guten Zukunft entgegen.
Ja, still day one, ne? Der alte Spruch.
Still day one, ja. Okay. Vielleicht sind wir jetzt schon day one. Mittag am zweiten Tag.
Okay, genau. Nicht ganz so viele Klischees. Okay. Also, vielen Dank. Marc hat Bock gemacht.
Danke dir.
Hau rein. Ciao.
Ciao.
Überraschende Zahl, hätte ich so nicht erwartet, aber es soll wohl tatsächlich stimmen, dass für 70% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass deren Führungskräfte für deren mentales Wohlbefinden genauso wichtig sind wie die Lebenspartnerinnen und Lebenspartner. Also wenn man arbeitet, in 70% der Fälle ist der Chef, die Chefin genauso entscheidend, wie wohl man sich fühlt mental, wie der Partner, die Partnerin. Das finde ich schon krass und deswegen gibt es immer mehr Lösungen genau dafür. Und eine, die wir bei OMR hier intern nutzen, die heißt Open Up, die 1:1 Gespräche ermöglicht für Mitarbeitende, die Gruppengespräche ermöglicht mit Psychologen, Live-Workshops, Masterclasses, die einfach hilft, die Firma mental gesund zu halten, die Tools zur Verfügung stellt für Führungskräfte, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen und die am Ende Teams in die Lage versetzt, besser mit den mentalen Herausforderungen des Arbeitsalltags klarzukommen, was am Ende natürlich dann auch die Produktivität einer Firma und die Zufriedenheit der Menschen darin steigert, ganz klar. Wer jetzt also sagt, was ist dieses Open Up? Wir setzen es bei OMR selber ein. Wer das kennenlernen möchte, der findet alle Informationen unter openup.de/unternehmen oder in den Shownotes dieses Podcasts.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.